Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Ja, hallo zusammen.
Hallo zusammen. Nach Weihnachten ist vor Ostern.
Und bei was geht's um Ostern? Oder bei Ostern geht's auch um Eier. Und wenn wir schon bei Eier sind, ich bin ein Meister im Eierkochen. Also ich kriege die besten weichgekochten Eier hin. Ich habe da meine ganz genaue Regel, die müssten so und so lang. Ich kalkuliere auch ein, dass wenn ich auf dem Berg bin, das Wasser früher kocht. Aber zuletzt ist mir passiert, ich habe das gemacht wie immer und es hat einfach nicht hingehauen. Das Ei war schon Wachs.
Warum?
Warum? Fragen wir es doch einfach mal unsere Expertin, die Ellen Scherbaum.
Hallo miteinander.
Hallo.
Hallo.
Ja, die Ellen, die macht eigentlich seit vielen Jahren Pestizide, aber da davor war sie 5 Jahre lang Chefin des Eierlabors. Und ich glaube, wir haben hier eine richtige Fachfrau, wenn es um Eier geht.
Genau.
Ellen, woran liegt es, dass mein Ei nicht funktioniert hat?
Ja, also das mit der Höhe, das hast du ja schon gesagt. Allerdings gibt es Eier natürlich auch in unterschiedlicher Größe. Und normalerweise kauft man mittelgroße Eier, aber es gibt natürlich auch große und sehr große Eier und kleine gibt es auch.
Was ist denn ein mittelgroßes Ei?
Ja, das mittelgroße Ei ist heute mein Thema.
Ah, okay. Schön. Spannend. Ja. Ich nehme an, das sind heute die Eier, die mit der Größe M bezeichnet werden. Ist das richtig?
Ja, davon kann man ausgehen. M wie mittel. Dann gibt es nur S wie small und L wie large.
Und wie viel Gramm steht da so dahinter? Ich meine, man kann sich das ja grob vorstellen.
Also die S-Eier sind kleiner 53 Gramm. M geht bis 63 Gramm und L geht bis 73 Gramm. Also man sieht schon, die Eier sind schon sehr unterschiedlich groß.
Ja, und warum hat es jetzt mein Ei nicht funktioniert? Weil ich ein großes Ei hatte vermutlich. Oder ein kleines. Nee, ich hatte ein kleines Ei.
Also wenn es zu durch war, war es ein kleines Ei. Wenn es noch nicht durch war, war es ein großes Ei.
Okay, das heißt, deine Geschichte ist das mittelgroße Ei. Also du möchtest uns bestimmt was zum mittelgroßen Ei erzählen.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, also ich möchte mit euch zunächst mal zurückgehen in die Anfangszeit, in meine Anfangszeit. Im Jahre 1985, im November, habe ich angefangen.
Also ich war noch nicht geboren, Anne.
Und ich 2 Jahre alt.
Ja, okay. Sind wir mal gespannt.
Ja, im Sommer 1985, da gab es den Bruteiskandal in Deutschland. Soweit ich weiß, habt ihr da auch schon einen Podcast drüber gemacht.
Richtig, ja.
Und ich habe dann im November angefangen und mein damaliger Chef, der hat mir dann zu meiner Überraschung gesagt, er wünscht sich, dass ich mich um das mittelgroße Ei kümmere.
Ja, aber warum mittelgroßes Ei? Was ist an diesem mittelgroßen Ei so besonders, bitte?
Ja, wir hatten damals das Problem, wir haben ja hier in Baden-Württemberg kleinere und größere Teigwarenhersteller und Teigwaren werden auch mit Ei hergestellt. Und bei unseren Untersuchungen haben wir eigentlich immer zu wenig Ei in den Eierteigwaren festgestellt.
Das heißt, da waren, wie macht man sowas?
Also da komme ich noch drauf. Ich möchte mit euch jetzt einfach noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen.
Okay. Ja.
1985, unser Labor hatte noch keinen einzigen Computer. Also wir haben alles nur mit der Hand aufgeschrieben. Einfach nur so für euch, wie sehr anders die
war wohl
Zeit
anders, ja.
Damals war, ja. Und meine Eltern, die sind im Krieg Kinder gewesen. Nach dem Krieg waren die Heranwachsende. Und die haben es echt erlebt, dass es wenig zu essen gibt oder auch nichts zu essen gibt. Und auch zu meiner Kinder- und Teenie-Zeit gab es zwar genügend zu essen, aber auch da war der Speisezettel doch deutlich anders als heute. Und so Sachen mit Ei, mit Butter, mit Sahne, mit Schinken, mit Schokolade, das war damals wirklich was Besonderes. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen, aber das waren wirklich wertgebende Zutaten.
Ja, heute heißt es ja eher ohne,
ja,
oder?
Heute rationalisiert man alles raus.
Ja.
Ohne Tier,
ja.
Ja, damals war die Werbung. Dann sind die Deutschen natürlich dazwischen drin ein bisschen dick geworden. Dann gab's diese Low-Fat-Welle, ist die Hälfte. Und heute ist man eigentlich bei ohne.
Ja, also, ohne Zucker am besten, ohne Konservierungsstoffe, ohne...
Ohne Farbstoffe, ohne glutenfrei.
Ohne Milchprodukte, ohne tierisches oder...
Ohne. Aber damals war eben mit Kekse mit guter Butter oder eben wirklich tatsächlich Eierteig waren. Das waren Sachen, die hatten einen gewissen Wert. Und natürlich war das auch Aufgabe der Lebensmittelüberwachung, dann diese wertgebenden Zutaten zu überprüfen, also zu schauen, ob das so viel drin ist, wie draufsteht, oder so viel drin ist, wie eben gesetzlich vorgeschrieben war.
Okay, und ihr kamt jetzt zu dem Schluss, in den Eiernudeln ist nicht so viel drin, wie es sein müsste.
Genau. Und es war natürlich ein ziemliches Problem, weil die Betriebe sind hier bei uns vor Ort. Und wir konnten ja da auch hingehen. Und die haben, wie damals in der Teigwarenverordnung vorgesehen, tatsächlich 45 Gramm Eiinhalt pro Ei sozusagen in die Nudeln reingegeben. Ich meine, wenn wir einen Nudelteig herstellen, da ist es relativ einfach. Dann nimmt man einen Pfund Mehl und macht seine 2 oder 4 Eier rein und dann weiß sie, das sind 2 oder 4 Eier drin. Wenn man jetzt die fertige Teigware auf dem Labortisch hat, schon ausgeformt getrocknet, wie stelle ich denn da fest, wie viel Ei da drin ist?
Gute Frage.
Ja.
Ja, also letztendlich, man sieht es den Nudeln ja nicht an, wie viele Eier drin sind. Das heißt also, wir müssen uns das Ei erst mal anschauen. So ein Ei ist ja ganz wunderbare Sache. Also letztendlich ist da ja alles drin, was es braucht, damit da ein Küken entstehen kann.
Ja, also wahrscheinlich relativ viele Nährstoffe, ja, Fette und sowas.
Ganz wunderbare Sache. Und man hat außen auf dem Ei so eine kleine Schleimschicht, das heißt Cuticula. Dann kommt die eigentliche Kalkschale, die hat Poren, damit eben ein Gasaustausch möglich ist. Dann kommen auf der Schaleninnenseite 2 Eiweißhäute.
Das ist diese Haut, die man immer wegpulen kann, wenn man Eier gekocht hat.
Mhm, genau, ja. Und das sind 2. Und zwischen diesen beiden Häuten bildet sich die Luftblase aus. Mhm. Also wenn man jetzt Eier kocht, so wie du das gern machst, Flo, dann sticht man das Ei am dumpfen Ende an.
Das mache ich nie. 1 von 10 platzt zwar, aber das esse dann nicht trotzdem.
Also das wäre mein Tipp.
Okay.
Einfach am stumpfen Ende anstoßen, dann kommt man an die Luftblase ran und dann wird eben diese Volumenvergrößerung gut kompensiert. Ja, also zwischen den 2 Eihäuten haben wir die Luftblase. Diese Eihäute, die haben auch antibakterielle Wirkung. Das heißt also, das Ei soll ja steril bleiben, das soll ja sich Leben entwickeln können. Und da helfen diese Eihäute mit.
Das heißt, im Ei selber habe ich gar keine Bakterien. Das heißt, diese Salmonellen sind dann offensichtlich außen drauf?
Nur außen drauf. Also ein normales Hühnerei ist steril.
Innen.
Nach diesen 2 Eihäuten kommt ja das Ei klar und dann sieht man ja so verzwirbelte Verdickungen, die dann am Dotter anhaften, die sogenannten Hagelschnüre. Die sollen das Eigelb in der Mitte halten und dann kommt das eigentliche Eigelb. Und jetzt sieht man ja, so ein Ei ist eine komplexe Sache. Jetzt brauche ich irgendeinen Teil vom Ei, an dem ich den Eigehalt bestimmen kann. Und der wertgebende Bestandteil ist tatsächlich das Eigelb. Das Eiklar hat zwar wunderbare Eigenschaften beim Backen. Ich kann das zum Mehrfachen des Volumens aufschlagen. Aber die Nährstoffe sind tatsächlich im Eigelb. Und deshalb möchte man auch einen Bestandteil aus dem Eigelb als Maß für den Eianteil.
Und was hat man da jetzt hergenommen? Was für ein Stoff?
Also man hat dann tatsächlich das Cholesterin genommen.
Dieses böse Cholesterin?
Das böse Cholesterin. Allerdings ist das Cholesterin gar nicht so böse. Es ist ein Stoff, der tatsächlich auch vom Menschen selber produziert wird. Es gibt allerdings Menschen, die haben eine Stoffwechselstörung. Ja. Die müssen dann auf Cholesteringehalt aufpassen. Aber im Normalfall verträgt man das gut. Und das heißt also, man bestimmt den Anteil an Cholesterin und damit an Eigelb und macht so einen Rückschluss auf Eier.
Okay, das heißt, ich habe das bestimmt, aber ich beziehe das ja immer auf eine gewisse Größe an Ei, nehme ich an, wenn ich sagen möchte, es sind 3 Eier drin, dann muss ich ja wissen, wie groß das Ei ist, oder?
Genau, also natürlich ist ja eigentlich logisch, dass man sagt, dann nimmt man das mittelgroße Ei. Und wir hatten jetzt 2 Rechtsvorschriften aus den 30er Jahren, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war festgelegt, ein mittelgroßes Ei entspricht 45 Gramm Eiinhalt und 16 Gramm Eigelb.
Okay, das hat man damals schon festgelegt.
Ja.
Das hört sich typisch deutsch an, würde ich mal behaupten.
Ja, nee, also man braucht ja irgendwas, an dem man den Eigehalt bestimmt. Und das war also den Wert, den man hatte. Und dann muss man ja sagen, man hatte ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur Wirtschaftswunder, sondern man hatte ja auch Intensivierung in der Landwirtschaft, eine Industrialisierung der Landwirtschaft, kann man fast sagen. Und im Vergleich zu den 30er Jahren, wo so Legehenne vielleicht 100, 110 Eier pro Jahr gelegt hat, war das in den 60er Jahren dann schon 200 und 250 Eier pro Jahr. Also man hat eine rasante Entwicklung in der Legeleistung, natürlich bedingt durch Züchtung. Man ist zu sogenannten Hybridhennen übergegangen, die einfach mehr Eier legen und man hat natürlich auch die Futterzusammensetzung optimiert. Man hat eigentlich alles optimiert, um möglichst viel Eimasse zu produzieren. Ich habe euch da mal was mitgebracht, wie das damals ausgesehen hat. Also das war jetzt die Werbung für eine Legehenne.
Also ich lese jetzt hier gerade mal vor, das ist tatsächlich spannend. Also es ist echt eine Werbung für eine Legehenne. Brucheier, Eimasse, fast unverkäuflich, ein Problem, an dem sie viel Geld verlieren. Die Ursache sind Hennen, die Eier mit schlechter Schale legen. Und jetzt wird hier beworben, das Huhn, das halt eben eine sehr gute Schale hat. Erstklassige Eischale. Fast 300 Eier pro Henne. Wow, okay. Da wird Werbung für Hühner gemacht, ja?
Ja, genau. Ja. Also das heißt, also man hat einfach auf Eimasse optimiert. Und dann ist tatsächlich so, die neuen Hühner, die haben auch größere Eier gelegt. Also während früher tatsächlich das 45 Gramm Eiinhalt ein mittelgroßes Ei war, war das dann Mitte der 80er Jahre einfach schon nicht mehr der Fall. Und wir hatten also die Vermutung damals, dass sich die Zusammensetzung vom Hühnerei oder des Hühnerei insgesamt durch die Entwicklung in der Landwirtschaft verändert hat. Und da haben wir dann eben überlegt, was machen wir? Man muss ja die vorhandenen Rechtsvorschriften irgendwie anpassen. Und dazu brauchen wir erstmal Daten.
Ja,
ja, das hört sich nach viel Arbeit an.
Nach Fleißarbeit.
Ja, das hört sich nach Fleißarbeit an. Also das heißt, das war dann meine Aufgabe, die Zusammensetzung von Hühnereier zu untersuchen, zu dokumentieren. Und was hat man da gemacht? Wir haben tatsächlich dann Eier aus alle Gewichtsklassen, damals gab es nur 7 verschiedene Gewichtsklassen, haben wir tatsächlich gewogen, also einzelnes Ei gewogen, dann aufgeschlagen, das Ei klar aufgefangen, das Eigelb auf dem Filterpapier abgerollt, sodass die kleinsten Reste an Eiklar weg waren, haben dann das Eigelb ausgewogen, die Schale gewaschen, getrocknet und auch gewogen. Und dann konnte man etwas sagen, so viel Schale, so viel Eiklar, so viel Eigelb hatte das Ei.
Ja, ich glaube, das war eine richtige Fleißarbeit.
Ja, nee, vor allem, ich meine, wenn ihr das schon mal gemacht habt, Eier ausschlagen, man muss ja da echt Glück haben, dass das Eigelb
ganz bleibt.
Ganz bleibt. Das heißt also, man konnte eigentlich nur sehr frische Eier verwenden für diesen Test. Und insgesamt habe ich dann 358 Eier auf diese Art und Weise getrennt, ausgewogen, dokumentiert.
Und was war das Ergebnis der ganzen Plagerei?
Ja, also das Ergebnis der ganzen Plagerei war, dass man sagen konnte, die Eier sind durch die Entwicklung in der Landwirtschaft größer geworden. Allerdings, der Zuwachs an Gewicht war hauptsächlich eiklar. Also das heißt also, der wertgebende Anteil des Eigelb,
der war gleich geblieben.
Ja. Also das heißt also, 16 Gramm Dotter war früher in 45 Gramm Eiinhalt und dann in den 80er Jahren war es 16 Gramm Dotter eben in mindestens 50 Gramm Eiinhalt. Also es, die Eier waren zwar größer geworden, aber hauptsächlich eben eiklar. Und wir wussten das ja dann.
Ja genau, jetzt stellt sich mir die Frage, was mache ich mit dieser mit der tollen Erkenntnis?
Ja. Genau, wir wussten das dann und dann ist ja die Frage, wie kriege ich die Rechtsvorschrift angepasst? Und natürlich muss man seine Erkenntnisse erstmal publizieren und ich habe euch da mal meine erste Veröffentlichung mitgebracht aus dem Jahre 1989.
Wow, Zusammensetzung von Hühnereiern.
Ja, also mit meinem damaligen Chef zusammen haben wir dann diese, unsere Erkenntnisse veröffentlicht. Das ist der erste Schritt. Und dann muss man ja sozusagen tätig werden. Man muss auf Veranstaltungen gehen, man muss Vorträge machen, man muss versuchen, andere Experten davon zu überzeugen, dass das, was man da...
Also geht's gleich mühsam weiter, oder?
Ja, da geht's dann gleich mühsam weiter. Und wir hatten dann Stellungnahme vom Arbeitskreis Lebensmittelchemiker Sachverständiger, der dann diese unsere mittelgroße Eidefinition übernommen hat. Und am Ende hatten wir dann Leitsätze für Teigwaren und die haben dann tatsächlich auch diese Eidefinition, mittelgroße Eidefinition in einer Fußnote.
Was heißt, deine ganze Arbeit war letztendlich eine Fußnote in einem Leitsatz?
Am Ende, ja.
Ja, immerhin. Also es ist mehr, wie man sich vielleicht am Anfang sogar gedacht hat, dass daraus entsteht.
Ja,
ja, spannend. Und aber jetzt mit dieser neuen Erkenntnis konnte man vielleicht auch sagen, okay, die haben ja doch die entsprechenden Eier verwendet, oder? Also in den Eiernudeln, um darauf zurückzukommen, oder?
Ja, also die hatten das Ei verwendet, das es damals gibt. Also man muss sich ja vorstellen, bei der Teigwarenherstellung ist ja nicht so, wie man es zu Hause macht, ich nehme 4 Eier und schlag die auf ein Kilo Mehl, sondern in der Teigwarenproduktion, da wird ja sogenanntes Flüssigei verwendet. Das heißt also, die Eier, die werden unter Umständen in einer ganz anderen Anlage aufgeschlagen, homogenisiert und pasteurisiert und kommen dann als sogenanntes Flüssigei im Tankwaren zum Teigwarenhersteller. Und die haben tatsächlich, so wie es in der Teigwarenverordnung eben damals vorgesehen war, diese 45 Gramm pro Ei verwendet, aber der Dotteranteil war eben zu wenig da drin.
Das ist natürlich schon ein Skandal, wenn auf einmal die Eier ein bisschen größer geworden sind.
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Mussten die dann mehr Eier benutzen?
Ja, die musste dann jetzt mit den neuen Leitsätzen und die Leitsätze, ich habe extra nochmal nachgeschaut, die gelten jetzt halt immer noch so.
Das heißt, die Fußnote besteht auch in 2025 noch?
In 2022
sind die letzten Leitsätze.
Da ist jetzt halt auch von der Fußnote in den Text reingeschafft.
Ja, hey.
Ja, also diese Definition, die gilt jetzt immer noch.
Ja, also hat sich gelohnt, kann man doch eigentlich sagen, oder?
Ja, die Frage ist natürlich, kann man sich schon stellen, hat sich das gelohnt? Ist es das wirklich wert? Aber ich denke mir, wir hatten damals ja einfach ein Problem, dass die Rechtsvorschrift und die tatsächlichen Gegebenheiten nicht zusammengepasst haben. Und ich meine, das sind ja Betriebe, die hier im Land produzieren und Baden-Württemberg ist ja sehr stolz auf die Qualität aller Waren, die aus Baden-Württemberg kommen, auch der landwirtschaftlichen Produkte. Und natürlich ist das ein Problem, wenn die Ware, die wir dann hier auch überregional oder international verkaufen, irgendwie anscheinend zu wenig Eianteil hat. Und von daher denke ich, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Das Problem haben wir bearbeitet und auch aus der Welt geschafft. Und für mich war es natürlich einfach auch außerordentlich lehrreich zu sehen, also was eigentlich notwendig ist, um dann auch so Rechtsvorschrift zu ändern und anzupassen. Und ich habe mich dann so intensiv mit dem Thema Ei beschäftigt, 5 Jahre lang, dass ich dann auch hier noch einen kleinen Beitrag in einem Lehrbuch für Lebensmittelchemiker schreiben durfte.
Wow. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, denke ich. Ja.
Ja, also das ist jetzt in einem Lehrbuch drin und ich war damals ja noch sehr jung, also das war schon auch was Besonderes für mich.
Ja, es ist eine schöne, spannende Geschichte zu einem mittelgroßen Ei. Aber Ellen, ich glaube, die Wertigkeit von Eiern hat sich vielleicht ein bisschen gewandelt, aber ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch ein wertiges Lebensmittel. Weil ich habe ein bisschen recherchiert und auf Statista gefunden, dass wir in Deutschland hier im Jahr 239 Eier verzehren.
Also jede Person.
Jede Person, ja, pro Person. Manche mit Sicherheit mehr, manche bestimmt auch weniger. Aber hochgerechnet macht es in Deutschland 20 Milliarden Eier im Jahr. Also ich denke, das ist immer noch eine ziemliche Hausnummer am Ei. Und ja, ich denke, wir könnten jetzt einfach noch ein bisschen weiter quatschen ums Ei, weil ich sehe auch, du hast uns noch ein paar Eier mitgebracht.
Oh ja, ich habe euch natürlich auch ein paar Eier mitgebracht. Und ich muss auch sagen, ich bin sicher jemand, der mehr als diese 250 Eier im Jahr verbraucht. Zum einen esse ich sehr gern erwachsweiches Frühstückseis,
ja,
so
Fall.
Wie du auch. Und natürlich haben Eier ja auch hervorragende Eigenschaften beim Backen beispielsweise. Also da kann ich auch ordentlich Eier verbrauchen.
Okay, also gehen wir mal ein bisschen aufs Ei. Wie erkenne ich denn als Privatperson, ob ein Ei noch frisch ist oder nicht?
Ja, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, zwischen den zwei Eierhäutchen bildet sich eine Luftblase aus. Und wenn das Ei ganz frisch ist, ist die minimal. Mhm. Also das ist gerade so erkennbar. Und je älter das Ei wird, desto mehr Wasser verdunstet durch die Poren nach außen und desto größer wird diese Luftblase. Und letztendlich, wenn die sehr groß wird, dann steht das Ei im Wasser auf, weil die Luftblase dann nach oben.
Das heißt, ich könnte theoretisch das Ei in Wasser geben und wenn es sich aufrichtet, dann habe ich schon...
Ja.
Kann ich das dann noch essen?
Ja, wie gesagt, das Ei ist steril, bleibt in aller Regel auch steril. Man kann das durchaus noch essen. Also es verdirbt in der Regel nicht, es konzentriert sich, es verändert sich auch, es gibt chemische Veränderungsprozesse. Aber man kann das auch, wenn es älter ist, ohne weiteres zum Backen oder so noch gut verwenden. Also geschmacklich ist ein Ei ab dem 3., 4. Tag am besten und entwickelt dann aber auch mit dem Altern einen sogenannten Altei-Geschmack. Also es verändert sich geschmacklich und hat nicht mehr dieses frische Ei-Geschmack, den man so schätzt am Frühstücksei.
Wie kann man sich den Altei-Geschmack vorstellen? Ich habe jetzt nichts im Kopf.
Ich weiß nicht, du isst wahrscheinlich deine Eier auch vorher auf, keine Ahnung. Aber vielleicht hast du mal wieder eins vergessen irgendwo.
Ja, also ich kann das ehrlich ganz schwer beschreiben. Okay. Es ist einfach so ein fremdartiger Geschmack, den man so vom frischen Ei nicht kennt. Ich habe aber auch noch ein anderes Beispiel, wie man frisches von einem alten Ei unterscheiden kann. Also stellt euch vor, ihr macht Spiegelei und habt da dafür eine Pfanne auf dem Herd. Wenn man ein altes Ei in die Pfanne schlägt, dann kriegt man 1 oder maximal 2 Eier rein, weil die sehr breit auslaufen.
Das Eiweiß dann?
Ja, das verflüssigt sich mit dem Alter und auch der Dotter wird flacher. Und wenn man jetzt frische Eier hat, dann kann ich in die gleiche Pfanne 4 oder 5 Eier reinschlagen. Also die sind dann hoch aufgetürmt. Die haben einfach noch sehr viel mehr Spannung. Und das sieht man richtig. Also wenn das Ei klein bleibt, wenn man es aufschlägt, dann ist es frisch. Wenn es sehr weit ausläuft, dann ist es alt.
Und jetzt fällt mir da auch noch auf in Sachen, wenn es alt wird, wie lagere ich den Dinger denn? Also packe ich die in den Kühlschrank? Kann ich die draußen stehen lassen? Weil in den Supermärkten stehen die ja eigentlich immer so im Regal. Was gibt's da zu
sagen? Also es ist tatsächlich so, Eier werden als Frischeier verkauft. Das heißt also, bis sie an den Verbraucher abgegeben werden, sind die ungekühlt. Weil durch die Kühlung kann ich, die chemischen Prozesse ja sehr stark verlangsamen. Und damit können die sozusagen vortäuschen, dass die Eier frischer sind, als sie tatsächlich sind. Das heißt also, bis zum Verkauf werden die nicht gekühlt. Aber wenn man jetzt selber das Ei zu Hause kühlen möchte, dann kann man die Haltbarkeit verlängern und das steht dann unter Umständen auch auf der Packung drauf.
Ja, zu kühlen ab oder wenn es...
Ich glaube, das Haltbarkeitsdatum steht mit gekühlt, gelagert, hält es sich bis dann und dann?
Also letztendlich durch die Kühlung kann man tatsächlich die Haltbarkeit verlängern. Also hier steht es jetzt ein bisschen anders. Ich habe eigentlich gedacht, da steht nur mindestens haltbar bis ohne Kühlung. Ja, also Frischei. Das ist ein frisches Ei, so okay. Wie man eben auch beim Salat oder beim Obst oder so Frischobst kann man ja zu Hause dann auch in den Kühlschrank packen und dann ein bisschen länger noch aufbewahren.
Genau. Heutzutage sind die Eier ja auch gestempelt. Auf jedem Ei so ein Stempel drauf. Und ich habe mich da auch schlau gemacht. Da kann man nämlich super auch ein paar Sachen ablesen. Zum Beispiel ist da immer so ein Kürzel drauf, wie DE beispielsweise oder NL. Das beschreibt das Herkunftsland.
Ja, sehr gut.
Also DE für Deutschland, NL für Niederlande oder AT beispielsweise für Österreich.
Sehr gut.
Und vorne dran, da gibt's noch Zahlen. Da steht eine Zahl und dann kommen die Buchstabenkürzel und die Zahl, die sagt mir, was für ein Ei ich vorliegen habe. Eine 0, das ist dann ein Bio-Ei. Eine 1, Freiland. 2, Boden. Und 3, ich weiß nicht, ist es überhaupt noch erlaubt, Käfighaltung.
Nee, Käfighaltung gibt's nicht mehr.
Ist also, verboten tatsächlich.
Ja. Also es gibt nur noch 0, 1 und 2. Und das stimmt, also die Eier haben heutzutage einen Stempel. Aber meine Frage wäre jetzt an euch, wenn ich jetzt nicht auf das Stempel achte, wie könnte ich trotzdem rausfinden oder wissen, welches Ei ist ein biologisches Ei und welches ist ein konventionelles?
Naja,
von außen nicht.
Von außen, die sind entweder weiß oder braun, keine Ahnung.
Ja.
Muss ich es aufmachen?
Ja, schlagen wir mal auf.
Ja, schlagen wir mal auf. Ja.
Also ich habe 2 verschiedene Eier mitgebracht. Schlagen wir mal dieses hier auf. So, jetzt machen wir dieses hier.
Ja, das sieht jetzt nach einem Eigelb aus.
So, welches ist
das Bio-Ei? Ich korrigiere, das zweite ist gelb, das andere ist orange, ja. Wenn man den Vergleich hat.
Also das Eigelb ist nicht gelb, sondern orange bei dem einen.
Ja. Also ich würde behaupten, das Blasse wird das Bio-Ei sein.
Ja, tatsächlich. Also ist tatsächlich so, man sagt ja eigentlich auch Eigelb.
Ja.
Also das ist der herkömmliche Name für der Dotter, ist Eigelb, weil die Farbe eben gelb war. Jetzt hat man eben mit der Intensivierung in der Landwirtschaft und der Optimierung von Futter, hat man dann angefangen, in das Futter natürliche Farbstoffe reinzupacken, die dann das Eigelb zu einem Eiorange, manchmal sogar zu einem fast einem Orange-Rot gemacht haben. Also das ist eigentlich eine Intensivierung von der Farbe durch einen Zusatz von einem Farbstoff, der beim Bio-Ei eben nicht zulässig ist.
Ich muss sagen, das dunkel gefärbtere spricht mich jetzt tatsächlich eher an. Ja doch, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist man schon konditioniert.
Also ich denke
mir vorstellen.
Ja, ich denke, man ist schon konditioniert auf das Rötliche im Eigelb. Aber ursprünglich oder natürlicherweise ist es tatsächlich ein Eigelb.
Okay, schön. Was gelernt? Da fällt mir ein, es gibt weiße und es gibt braune Eier.
Ja.
Gibt es da einen Unterschied zwischen den Eiern?
Also in der Zusammensetzung sind die gleich.
Okay.
Letztendlich ist es so, oft haben die braunen Eier eine leicht festere Schale, also ein bisschen dickere Schale. Auf der anderen Seite sind natürlich, jetzt haben wir Ostern vor uns, weiße Eier viel besser zum Färben geeignet.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und stimmt es, dass weiße Eier eher von weißen Hühnern kommen und braune eher von braunen?
Also das ist das, was ich weiß. Also dass es in aller Regel weiße Eier von weißen Hühnern und braune Eier von braunen Hühnern gibt. Aber ja, vielleicht muss man da die Landwirte fragen, die dann vielleicht noch mehr wissen.
Ich glaube, das ist rasseabhängig, aber bin da auch kein Experte.
Ja, ich so oder so nicht. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich rumgekommen beim Ei, aber natürlich muss ein Nerd wissen, wie mache ich denn jetzt am besten ein weich gekochtes Ei auf. Natürlich muss es geköpft werden, oder Anne?
Ja, mit dem Messer.
Ja, oder was sagt die Expertin dazu?
Ja, also ich habe früher immer das Ei geklopft. Allerdings in einer Zeit als Eierlaborleiterin, da muss ich ja sehr viele Eier auch sensorisch verkosten. Und wir hatten einen ganzen Labortisch voll mit weich gekochten Eiern. Und da kommt man natürlich schnell dazu, dass man so Hilfsmittel zur Hand nimmt. Und es gibt ja tatsächlich Eieröffner für weich- und hartgekochte Eier. Und sowas benutze ich heute mit großem Vergnügen auch
noch. Also ein Eierköpfer?
Das ist für die Eierfetischisten dann wahrscheinlich eher was.
Ja, nee, also es ist einfach so eine schöne, saubere Sache. Ich habe eins, den zieht man so nach oben und lässt runterfallen. Dann gibt es eine Sollbruchstelle. Und ich kann dann einfach die Kappe vom Ei abheben. Und das ist einfach, das macht das Eieressen noch so viel mehr Spaß.
Ich glaube, vielleicht muss ich da auch mal schauen, ob ich mir sowas zulegen werde. Weil das Messer, ja, ist schnell und effektiv, würde ich mal sagen.
Außerdem hängt am Messer immer Eierschale dann.
Die kann man ja wegmachen.
Ja, und dann trifft man nicht die richtige Stelle, da ist der halbe Dotter durchdrin. Also das ist, ja, nee.
Also das ist nix.
Ja, also okay. Nicht gelingsicher genug.
Okay. Zu guter Letzt möchte ich dich noch fragen, was ist das bevorzugte Eierrezept?
Meines?
Ja.
Also ich, wie gesagt, ich esse sehr viele Eier. Ich mache gern Spiegelei, ich mache auch Rührei. Aber ich mache natürlich auch gern einen Spätzle-Teig. Das schwäbische Spätzle braucht ja auch sehr viel Ei.
Das ist richtig. Also ich habe gelernt, oder zumindest steht es auf den Mehlpackungen teilweise drauf, dass ich für 100 Gramm Mehl ein Ei verwende. Oder? Das machst du auch, Anne. Oder machst du keine Spätzle?
Nein, ich mache keine Spätzle.
Warum nicht?
Ich keine Presse habe und Schaben habe ich noch nie gelernt. Das musst du mir zeigen.
Ja, oder vielleicht die Ellen besser.
Ja, also ich habe tatsächlich das Spätzle-Schaben auch erst sehr spät gelernt, aber es macht sehr viel Spaß und das Ergebnis ist einfach großartig. Aber ein Ei pro 100 Gramm Mehl, Flo, das ist doch zu wenig.
Wieso? Wie viel machst du denn rein?
Ja, also ich halte mir da einen schwäbischen Spitzenkoch und der benutzt für 100 Gramm Mehl 2 Eier.
Okay, ich glaube, da ist man dann satt hinterher, oder?
Da braucht man dann kein Wasser mehr.
Ja, das stimmt. So viel Ei. Ja, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. Die werden dann auch gelb, gell? Muss ich auch nicht mehr
Der wird wunderbar.
Nicht mehr schummeln mit Kurkuma oder solchen Sachen?
Nein, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, Kurkuma.
Ja, prima. Ellen, das war mir eine Riesenfreude, über das mittelgroße Ei mit dir zu philosophieren.
Ja, es war mir ein großes Vergnügen.
Ja, und denkt das nächste Mal daran, was für eine Eiergröße ihr habt, wenn ihr eure Eier kocht. Hat nämlich Einfluss auf das Resultat.
Genau, oder ihr müsst eure Zeit anpassen.
Das wird schwierig. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.